Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Großer Gott, gelobt seist du. Halleluja. Wir wollen loben deinen heiligen Namen, deinen mächtigen Namen, deine liebevolle Person. Danke, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir uns als deine Kinder und Menschen, die nach dir fragen und offen sind für dich, hier versammeln dürfen. Bitte wirke du, bitte rede du, bitte hilf du mir beim Reden und uns beim Hören, dass wir dich besser kennenlernen, dass du unser Vertrauen zu dir stärkst, unsere Liebe zu dir, weil wir sehen, wie groß du bist, wie liebevoll du bist. Ja, bitte wirke du. Amen. Stell dir mal irgendein altes Königreich vor. Meinetwegen auch mit Rittern oder Prinzessinnen und einem großen Königshof. Und jetzt picken wir uns auf diesem Königshof mal drei Leute raus. Ein reicher Mann aus dem Adel, ein Kind und einen Knecht. Wer hat wohl die besten Chancen, es in diesem Königreich zu etwas zu bringen? Intuitiv würden wir wahrscheinlich sagen, der reiche Adlige, der Knecht und das Kind eher nicht. Wir werden heute sehen, im Königreich Gottes ist es genau umgekehrt. Und da sind wir im Markus-Evangelium, unserer Predigtreihe, jetzt genau in der Mitte. Bisher war die Hauptfrage, wer ist Jesus Christus? Aber ab jetzt wird die Frage mehr sein, wozu kam Jesus Christus? Und Jesus hat Menschen eingeladen, ihm nachzufolgen, ein Teil zu werden von der guten Herrschaft Gottes, die Jesus im gesamten Leben des Menschen beansprucht. Jesus tat den Menschen Gutes. Er befreite sie punktuell von der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Aber um Menschen wirklich davon zu befreien, muss der Messias leiden und sterben. Das hatten wir das letzte Mal. Unser Sündigsein kann nur durch Gottes teure Gnade weggenommen werden. Und Jesus wird das in den nächsten beiden Kapiteln zweimal wiederholen. Wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen, werde ich dort leiden und sterben. Und, was auch keiner verstand, ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Und zwischendrin in diesen Kapiteln sagt Jesus, was es bedeutet, dass auf diese Art und Weise durch seinen Tod und seine Auferstehung Gottes Reich in die Welt kommt. Also er hat angekündigt, das Reich Gottes ist nahe. Dann hat er Dinge getan, die zeigen, okay, mit Jesus scheint das Reich Gottes wirklich anzufangen. Und dann sagt er, damit es kommt, muss ich sterben und auferstehen. Und er erklärt, was das im Leben seiner Jünger bedeutet. Was es für sie jetzt in diesem Leben bedeutet und was es für sie dann in der Ewigkeit bedeutet. Daher habe ich die Predigt für heute überschrieben mit Leben im Reich Gottes jetzt und dann. Denn das Reich Gottes beginnt jetzt mit Jesus, aber wird erst dann in der Ewigkeit vollkommen da sein. Und ich werde aus den Kapiteln 9 und 10 drei Aspekte dazu nennen. Annehmen wie ein Kind, wahrer Reichtum und dienen wie ein Knecht. Lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen, annehmen wie ein Kind. Und dazu lesen wir in Markus Kapitel 10 ab Vers 13. Markus 10, Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Ein paar Leute wollten, dass Jesus ihre Kinder segnet. Die Jünger wollen das nicht. Jesus hat Besseres zu tun. Kinder sind doch nicht so wichtig. Nein, Jesus sieht das anders. Vers 14. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen. Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Jesus lädt auch Kinder zu sich ein. Auch sie können kommen. Seine Begründung, denn solchen gehört das Reich Gottes. Nicht automatisch und ausschließlich den Kindern, aber alle, die so sind wie Kinder. Was meint Jesus nun mit dem Reich Gottes? Jesus spricht oft vom Reich Gottes und die Juden damals wussten grob, was damit gemeint ist, weil sie im Alten Testament lebten. Und dort hat Gott verheißen, dass er in der Zukunft wieder im bestmöglichen Sinn herrschen wird. Und so verheißt er in Jesaja 52, Vers 7, andere Verse auch, aber da heißt es schön: Wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Neuigkeit bringt, der Frieden verkündigt, der gute Neuigkeiten bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion, also Jerusalem, sagt: Dein Gott herrscht als König. Also Gott wird herrschen, er wird sagen, wo es lang geht, in allen Bereichen unseres Lebens und der Welt. Das ist das Reich Gottes und das bedeutet nur das Beste. Aber Gott wird nur die daran beteiligen, die Gott auch über sich herrschen lassen. Deshalb ist die große Frage, wie lasse ich ihn herrschen? Wie habe ich Teil an dieser Herrschaft Gottes? Was muss ich tun, um so ein Leben zu führen, dieses Leben der ewigen Herrschaft Gottes? Und die Juden damals gaben unterschiedliche Antworten darauf. Manche sagten durch Einhaltung der Gesetze, andere, indem wir die Feinde Gottes ausrotten oder indem wir uns rituell reinhalten. Und auch Jesus gibt eben dazu Auskunft und er führt nochmal weiter aus, was er in Vers 14 sagte und sagt dann Vers 15, Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Hände, in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. In Jesus bietet Gott seine Herrschaft an. Und wenn Gott einem das anbietet, kann man das nur annehmen wie ein Kind. Was genau bedeutet das? Wie nimmt ein Kind denn das Reich Gottes auf? Auf welchen Charakterzug des Kindes will Jesus hier hinaus? Und wie können wir das herausfinden? Ich glaube, wir müssen schauen, wie Jesus sonst über das Reich Gottes spricht. Und weil er über die Haltung eines Kindes wenig sagt, müssen wir da überlegen, wie Kinder grundsätzlich sind, wie sie generell sind. Und ich glaube, dann sind es drei Sachen, wie ein Kind Gottes Reich annimmt, was Jesus dazu denkt. Es ist die aktive Freude am Guten, es ist das ehrfurchtsvolle Staunen und es ist das Vertrauen. Und ich will das gerne kurz etwas ausführen und begründen. Wieso, glaube ich, denkt Jesus an diese drei Dinge, wenn er sagt, das Reich Gottes ist anzunehmen, wie es ein Kind annimmt? Also zum Ersten die aktive Freude am Guten, wie ich es genannt habe. Jesus hat über das Reich Gottes in Matthäus 13 sehr ähnlich gesprochen. Dort vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Schatz, den ein Mann in einem Acker fand. Und er verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker nur, um diesen Schatz zu haben. Dieser Schatz ist das Reich Gottes. Jesus vergleicht das damit. Und ähnlich ist es bei Kindern. Wenn man ihnen etwas Gutes anbietet, dann wollen sie das haben. Sie werden dafür aktiv. Sie kommen zu einem und manchmal rennen sie auch. Ein Erwachsener würde das nicht machen. Kinder freuen sich einfach über das Geschenk und werden dafür aktiv. Zum Zweiten, das ehrfurchtsvolle Staunen oder vielleicht auch einfach Gottesfurcht. Jesus hat auch darüber ähnlich gesprochen, und zwar in Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Dort heißt es, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich Gottes. Die Armen im Geist sind solche, die sich nichts auf sich einbilden. Die wissen, ich kann Gott nichts bringen. Er ist so groß, nur er kann mir etwas schenken. Und auch das stimmt bei Kindern. Sie denken darüber gar nicht nach, bin ich jetzt so toll oder bin ich es überhaupt wert, dieses Geschenk zu bekommen? Sie freuen sich einfach, wenn eine hohe Persönlichkeit zu ihnen kommt Sie staunen darüber, freuen sich und nehmen, was er ihnen schenkt. Und zum Dritten, dem Vertrauen. Ich glaube, dass Jesus auch meint, dass diese kindliche Haltung eine Haltung des sich jemanden anvertrauens ist. Weil es im Kontext um Beziehung geht und Beziehung funktioniert nur so, dass man dem anderen Vertrauen entgegenbringt. Und bei Kindern läuft das sehr intuitiv ab. Und alle drei Sachen haben damit zu tun, dass das Reich Gottes ein Geschenk Gottes ist. Weil es ein Geschenk ist, kann man es nur annehmen. Weil es ein Geschenk eines mächtigen Gottes ist, kann man nur darüber staunen. Und weil es ein Geschenk eines liebenden Gottes ist, kann man nur Freude daran haben. Der Ausleger Czulnik fasst es so zusammen: Das Reich Gottes hat primär Geschenkcharakter und wird von Kindern voll Vertrauen auf die Macht und Güte des himmlischen Vaters angenommen. Ich weiß noch genau, wie wir als Familie in München waren. Und wir sind da auch zusammen an die Sebener Straße gefahren zum Trainingsgelände vom FC Bayern München, meinem Lieblingsverein. Und da habe ich zum ersten Mal oder auch ziemlich viele von den Bayern-Spielern gesehen, durch den Zaun durch. Bisher hatte ich sie nur im Fernsehen gesehen. Und ich habe auch Giovanni Elber, meinen Lieblingsspieler, gesehen. Und jetzt war der in echt, als Mensch, ich konnte ihn sehen. Und ich war sprachlos. Neben mir war ein anderer Junge und er hat gerufen: Hallo, Giovanni Elber. Das hätte ich mich zum Beispiel nie getraut. Mir hat es gereicht, ihn zu sehen. Das war für mich eine Riesenerfahrung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Giovanni Elber zu mir gekommen wäre und mir zum Beispiel sein Trikot geschenkt hätte, ich hätte alles von ihm genommen, was er mir gibt. Es wäre das Größte gewesen. Ich wäre erstarrt vor Ehrfurcht und Staunen, wäre innen drin vor Begeisterung geplatzt und hätte gar nicht darüber nachgedacht, das abzulehnen. Was Gott in Jesus schenkt, ist bei weitem größer. Und du wirst es nur bekommen, wenn du es wie ein Kind annimmst. Du brauchst eine kindliche Haltung, die etwa so ähnlich ist, wie ich sie damals bei Giovanni Elber hatte. Wow, welch eine Freude, Jesus kennenzulernen. Ich kann es gar nicht erwarten, von ihm gesegnet zu werden. Ich kann ihm nichts bringen, aber was er mir schenken will, das brauche ich unbedingt. Es ist eine Haltung, die für ein Kind relativ natürlich ist, wenn Jesus es segnen möchte. Für uns Erwachsene ist das manchmal schwierig. Wir wägen ab, ob ein Leben außerhalb der Herrschaft Gottes nicht vielleicht doch attraktiver ist. Wir denken, irgendwo gibt es sicher einen Haken. Erst schenkt er mir etwas und dann verlangt er von mir etwas, was alles andere als ein Geschenk ist. Ich weiß nicht, welche Hindernisse du hast, Jesus in deinem Leben regieren zu lassen. Diese Hindernisse werden nur dann kleiner werden, wenn du mehr darüber lernst, wie groß Gott ist und wie gut das Leben ist, das er dir anbietet. Diese Hindernisse werden dann kleiner, wenn du zu Gott als ein Kind kommst. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Das war der erste Punkt. Und es geht direkt weiter mit einer ähnlichen Frage. Und dabei lernen wir einen zweiten Aspekt kennen, was es mit dem Leben im Reich Gottes auf sich hat. Und dabei geht es um den Aspekt von wahrem Reichtum. Und dazu lese ich direkt weiter ab Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Dieser Mann will wissen, wie er ewiges Leben bekommt. Und auch hier haben wir einen Begriff, bei dem wir klären müssen, was damit gemeint ist: ewiges Leben. Intuitiv denken wir dabei an ein dauerhaftes Leben, ein Leben ohne zeitliches Ende. Also eine Person stirbt, bekommt aber danach ein neues Leben, das er jetzt nicht mehr verliert. Und ich glaube, dass es das auch heißt, ein dauerhaftes Leben. Aber ich glaube, es heißt im jüdischen Kontext und bei Jesus heißt das noch mehr. Denn zwei weitere Dinge gehören dazu. Nämlich erstens, dass dieses Leben nur da zu bekommen ist, wo Gott ist. Und dass das Leben beschreibt, dass man bei Gott ist. Und das wird für die meisten Juden klar gewesen sein. Also es gibt dieses Zeitalter jetzt, in dem wir jetzt gerade leben. Und wenn Gottes Reich anbricht, dann ist das kommende, gute, messianische Zeitalter. Und dieses kommende Zeitalter wird ewig währen. Es ist die Ewigkeit, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Und das Leben darin ist das ewige Leben. Manchmal sagen wir dazu auch, in den Himmel kommen. Und das Zweite ist, und das war eine neue Wahrheit für das Volk Gottes, das ewige Leben fängt nicht erst nach dem Tod an, sondern wenn es stimmt, dass das ewige Leben das Leben im Reich Gottes ist und Jesus das Reich Gottes anbietet und er es mit seinem Tod und seiner Auferstehung aufrichten wird, dann beginnt auch das ewige Leben schon hier bei Jesus. Der Mann rechnet nur mit Ersterem um und fragt Jesus, was muss ich tun, damit ich dann in der Zukunft ewiges Leben bekomme? Ich dann bei Gott bin und ich dann teilhabe an seiner neuen Welt. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Jesus gibt ihm erstmal zu bedenken, überleg, was du gesagt hast. Du hast mich gut genannt und nur Gott ist gut. Denk darüber nach. Und dann fragt Jesus nach einem Teil der 10 Gebote, die Gebote 6, 7, 8, 9 und dann 5, die Eltern ehren. Das sind die Gebote, bei denen es vor allem um die Liebe zum Nächsten geht. Und dazu antwortete der Mann, er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus zweifelt das nicht an, er will aber mehr. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Eins fehlt dem Mann und er ist nicht bereit, das aufzugeben, darauf einzugehen. Er hat viel Geld, das liegt ihm am Herzen, das Geld ist sein Gott. Und wenn Jesus zuvor nach den Geboten 5 bis 9 fragte, fordert er hier nach den Geboten 1 bis 3. Gott zu lieben mehr als alles andere, und das setzt Jesus gleich mit, folge mir nach. Wenn du mir folgst, liebst du Gott, der allein gut ist. Und Jesus bietet hier keinen versteckten Deal an. Er sagt nicht, gib mir alles, auch wenn ich dir nichts geben kann. Jesus sagt, gib, was du hast, denen, die es brauchen, und du wirst Wertvolleres bei Gott im Himmel haben. Doch das Risiko will der Mann nicht eingehen, dann doch lieber den Reichtum hier behalten. Für Jesus ist das Thema noch nicht abgehakt. Er erklärt seinen Jüngern noch etwas dazu. Und die Reaktion der Jünger darauf ist, kann man nur verstehen, wenn man bedenkt, wie sie Reichtum verstanden haben. Reichtum wird für sie ein Zeichen für den Segen Gottes gewesen sein, wie das im Alten Testament oft der Fall war. Also die weiteren Verse. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann gerettet werden? Wenn selbst diejenigen von den Frommen, die sogar noch mit ihrem Reichtum den Segen Gottes bestätigt bekommen haben, nicht teilhaben am Reich Gottes, wer denn bitteschön sonst? Und Jesus verurteilt den Reichtum nicht, aber er widerspricht der Auffassung, dass an dem Reichtum Gottes Wohlwollen abzulesen ist. Und er sagt, dass viel Geld einen daran hindern kann, sich auf die Bedingungen der Herrschaft Gottes einzulassen, nämlich ihm zu folgen, ihn als Gott anzuerkennen und sonst nichts. Und Gott kann uns selbst von so großen Götzen wie dem Geld befreien. Vers 27. Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus fragt sich: Moment, Jesus, wir sind ja dir nachgefolgt. Was bedeutet das dann für uns? Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Das Leben im Reich Gottes hat ein Stück weit schon hier angefangen. Wer Jesus nachfolgt, bekommt schon in dieser Welt eine neue Familie. Ihm stehen mehr Häuser als vorher offen, denn im Normalfall erfährt er Gastfreundschaft. Und er bekommt auch mal was vom Acker, dem Gemüsebeet oder von der Bienenfarm von einem seiner Geschwister. Verfolgung gibt es allerdings auch, bringt uns aber näher zusammen. Und das Beste kommt erst noch: ewiges Leben, Leben bei Gott unter seiner vollkommenen Herrschaft im kommenden Zeitalter. Das erinnert mich an eine Begebenheit, die ich letztes Jahr las in einem kurzen Beitrag von Olaf Latzel. Olaf Latzel schreibt: Im Herbst 2013 wies mich ein befreundeter Banker darauf hin, dass sich ein Investment bei Twitter lohnen könnte. Der Preis der Aktie lag unmittelbar vor Börsengang bei $26. Er sicherte sich eine hohe Marge an diesen Aktien. Ich überlegte kurz, ob ich auch etwas investieren wollte, verwarf dann jedoch diese Überlegung, zu unsicher. Am 7. November kam Twitter an die Börse und innerhalb weniger Stunden lag der Kurs bei $50. Mein Freund verkaufte seine Aktien sofort wieder und hatte sein Investment direkt verdoppelt. Was für eine Investition, 100% Rendite. Ich habe mich damals etwas geärgert, dass ich es nicht wie er gemacht habe. Jesus verheißt, wenn wir etwas in das Reich Gottes investieren, dass er es uns hundertfach vergelten wird. Das sind nicht 100% Rendite, sondern gigantische 10.000%. Das zudem ohne Risiko, weil es der Schöpfer dieser Welt garantiert. Was für ein Investment. Ende der Geschichte von Olaf Latzel. Das Leben im Reich Gottes muss uns anders darüber denken lassen, was wahrer Reichtum ist. Wenn du viel Geld hast, schön, das ist nicht falsch, aber du musst wissen, damit geht es dir nicht automatisch besser. Du bist dadurch nicht unbedingt sicherer und du trägst damit Verantwortung. Und sicherlich macht Geld vieles gefühlt leichter. Aber Geld ist nicht wertvoller, als gute Geschwister zu haben. In Menschen zu investieren, macht dich reicher als jeder Geldgewinn. Gott will, dass Menschen sich von ihm gebrauchen lassen, egal wie viel sie haben. Geld regiert die Welt, jein, denn nur dort regiert Geld die Welt, wo sich Menschen davon regieren lassen. Wo Menschen sich von Gott regieren lassen, da untersteht ihr Geld seiner Weisheit und seiner Güte. Geld ist ein schlechter Herr, aber ein guter Diener. Wohl denen, die sich samt ihrem Besitz in den Dienst Gottes stellen. Egal, ob mit viel oder mit wenig. Und Gott hat noch größere Reichtümer in seinem Himmel, in der Ewigkeit. Und er lässt die daran teilhaben, die seinem Sohn Jesus folgen. Diejenigen, denen Jesus das Wichtigste im Leben ist, die erleben wahren Reichtum. Ein Reichtum, der so sicher ist wie die Existenz Gottes. Das Leben unter seiner Herrschaft bringt schon jetzt und bringt auch dann wahren Reichtum. Das war der zweite Punkt. Und es geht weiter mit einer dritten Frage zu den Bedingungen im Reich Gottes. Und da wird Jesus sagen, es geht nicht um Herrschen, es geht darum zu dienen. Der dritte Punkt, dienen wie ein Knecht. Und da sind wir jetzt wieder im Kreis der 12. Ich lese ab Vers 35. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Die Brüder Jakobus und Johannes haben eine Bitte an Jesus. Sie wissen, er ist der Messias, er wird herrschen, er wird sitzen in der Mitte auf dem Thron. Aber rechts und links sind noch Plätze frei. Sie wollen eine möglichst wichtige Rolle in der Herrschaft Jesu spielen, besser so früh wie möglich signalisieren, dass man bereit für so hohe Aufgaben ist. Jesus gibt ihnen zu bedenken, was er auch davor sagte. Als Messias wird er leiden und sterben. Das wird kein erhabener Triumphzug, sondern ein Kampf gegen die Finsternis. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Der Kelch und die Taufe sind hier Bilder für den Tod. Jesus wählt den Tod zu unserer Rettung. Von Jakobus wissen wir ja, dass er auch als Märtyrer starb. Bei Johannes wissen wir nur so viel, dass er wegen seines Glaubens auf die Insel Patmos verbannt wurde. Und ihr Leid ehrt sie als Nachfolger von Jesus. Aber Jesus litt für die Sünde der ganzen Welt. Daran kommen sie nicht dran. Und als die anderen Jünger das ganze Gespräch hier mitbekommen, trommelt Jesus sie zu sich. Er erklärt ihnen, wieso es im Reich Gottes nicht darum geht, möglichst viel Macht über andere zu haben, sondern darum, anderen zu dienen. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Reich Gottes funktioniert anders als jede andere politische Herrschaft. Denn es baut auf der Liebe und dem Dienst von Jesus auf. Jesus starb für uns, er diente uns, er liebt uns. Durch seinen Tod und seine Auferstehung lässt Gott das Reich Gottes in dieses Zeitalter hineinbrechen, entgegen aller menschlichen Machtsysteme. Wer Jesus nachfolgt, lebt unter der guten Herrschaft Gottes, und da läuft es so, wie es Jesus vorgelebt hat und wie es überhaupt erst entstanden ist. Gott setzt seine Herrschaft nicht durch bloße Macht durch, nicht durch Gewalt, Drohungen oder Zwang. Gott setzt seine Herrschaft durch Dienen, durch Geduld, durch Liebe und Hingabe durch. Kein Land dieser Welt könnte sich so je durchsetzen, Gott schon. Deshalb sei es auch unter euch nicht so, wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein, und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Unter Christen soll es nicht darum gehen, wer mehr Macht und Einfluss hat, sondern darum, wie ein Sklave den anderen zu dienen. Und das ist wunderbar, weil dann immer die Großzügigen, die Hingebungsvollen, diejenigen mit echter Liebe, die Großen und die Wichtigen sind. Und dann ist es eben nicht wie auf dem Schulhof, wenn zwei Teams fürs Fußball gewählt werden. Die Besten werden als Erstes genommen. Je länger man selbst stehen bleibt, desto schlechter fühlt man sich. Als Letztes gewählt zu werden, ist die Höchststrafe. Bei euch aber sei es nicht so. Von Gott werden nicht die Besten gewählt, sondern die, die den anderen im Blick haben, die alles daran setzen, anderen zu dienen, wie ein Knecht, der sich zurückstellt und fragt, was braucht der andere. Wichtige Personen im Reich Gottes sind diejenigen, die das Wohl der anderen suchen. Und dann ist es nicht so sehr entscheidend, welchen Dienst du tust, sondern mit welcher Haltung du ihn tust. Aber Größe im Reich Gottes lässt sich einfach nicht daran ablesen, wie viele von einem Dienst beeinflusst werden. Nein, wahre Größe im Reich Gottes ist die Größe, die nur Gott bekannt ist. Er hat den richtigen Wertmaßstab, um unseren Dienst zu bewerten. Was aus echter Liebe zu Jesus und zu den Menschen geschieht, das ehrt und gefällt ihm. Aber Dienst ohne Liebe ist wie ein Auto ohne Motor, es bringt nichts, keiner profitiert, Mühe macht es trotzdem und Aussehen tut es vielleicht auch ganz gut. Ähnlich formuliert es Paulus in 1. Korinther 13. Und so dienen kann nur der, der sich von Jesus dienen lässt. Seine dienende Liebe ist der Beginn des Reiches Gottes. Und seine dienende Liebe, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, ist der Antrieb des Reiches Gottes. Das Leben im Reich Gottes, jetzt und dann. So wie es jetzt ist, wird es auch dann sein. Wir bleiben abhängig von der Liebe Gottes. Er hat uns zuerst geliebt und seinen Sohn Jesus für uns gegeben. Das können wir nur annehmen wie ein Kind, mit Freude am Guten, mit ehrfurchtsvollem Staunen und voller Vertrauen gegenüber unserem himmlischen Vater. Und ein Kind, das die Liebe seines Vaters annimmt, das rennt in seine Arme und erwidert diese Liebe. Und so liegt auch der wahre Reichtum nicht in dem, was wir materiell in dieser Welt haben. Wahrer Reichtum liegt im Reich Gottes, in der Nähe von Jesus, in der Nachfolge von Jesus. Da hast du den Himmel, das ewige Leben. In Jesu Nähe fängt es auch jetzt schon an. Und was Jesus tut, ist dienen und nicht sich bedienen lassen. Dafür gebührt ihm alle Ehre und aller Dank. Und wir sind schuldig, auch einander zu lieben, einander zu dienen, so als wäre der eine höher und wichtiger als der andere. Amen. Ich lade euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft, in der wir ja zu unserem Herrn und Heiland beten. Herr Jesus, wir loben und preisen deinen heiligen, deinen großen Namen und wir bekennen uns schuldig vor dir, weil wir dich nicht so geliebt haben, wie wir es tun sollten. Und wir danken dir unendlich, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du deine Liebe bewiesen hast am Kreuz. Und du siehst, dass auch das uns schwerfällt, manchmal zu glauben und anzunehmen, dass wir uns zu klein fühlen oder auch zu groß fühlen. Und wir bitten dich, hilf du uns, dass deine Liebe uns vor Augen steht, dass wir uns freuen über das, was du uns geschenkt hast und dass wir die Zuversicht haben. Bitte gib uns die Zuversicht, dass dein Sterben und dein Auferstehen dieser Liebesbeweis ausreicht, um uns gerecht vor dir stehen zu lassen. Danke, dass wir das nehmen dürfen, empfangen dürfen. Danke, dass wir das auch im Abendmahl feiern dürfen, daran denken dürfen. Ja, wir loben und preisen dich und bitten dich, dass du uns heiligst, dass du uns hilfst, dich zu lieben, einander zu lieben, dir zu dienen, einander zu dienen. Und dass du ja, störst, was da wegnimmst und uns Freude daran gibst, an dem Leben, was du gibst. Hab Dank, dass du das einmal in Vollkommenheit, ja, du alles gut machen wirst, du herrschen wirst, du dein Lob groß machen wirst in uns, in dieser Welt oder in der neuen Welt. Und dass du uns ja mitherrschen lässt, mitteilhaben lässt an deiner guten Herrschaft. Hab Dank, dass alles noch kommen wird, dass das Beste noch kommt. Ja, und hab Dank, dass wir hier als Gemeinde schon jetzt dir gemeinsam nachfolgen dürfen. Amen. Ich spreche euch noch den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Wir sehen uns später in der Gemeindestunde, einige von euch. Wir hören noch ein Postludium.